Wir beginnen eine neue Predigtreihe. Das wird uns bis Ostern, denke ich, beschäftigen. Es geht um die sogenannten sieben Sendschreiben aus dem Buch der Offenbarung. Sieben kurze Briefe, die der auferstandene Jesus an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei damals geschrieben hat. Er hat sie Johannes offenbart. Johannes hat sie aufgeschrieben, in einem Brief verschickt. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen miteinander anschauen. Diese sieben Briefe sind so etwas Ähnliches wie eine Gemeindeanalyse. Gemeindeanalyse heißt, man schaut zunächst mal, was finde ich davor? Was ist gut? Das wird gelobt. Was ist schlecht? Das wird dann angemerkt, kritisiert. Dann werden Verbesserungsvorschläge gemacht. Oder wenn euch ein anderes Bild mehr zusagt, das ist so etwas wie ein Gesundheitscheck beim Arzt oder beim Zahnarzt, wo auch geschaut wird, was ist gut, was ist nicht so gut und was kann man gegen das, was nicht so gut ist, dann auch tun. Es geht, wie gesagt, um Briefe von Jesus selbst. Er ist der Herr seiner Gemeinde und darum ist es auch für uns gut, wenn wir auf diese Briefe hören und sie für uns so auch als Spiegel benutzen. Ein Spiegel, wisst ihr, ne? Schaut man rein, damit man erkennt, wie man aussieht. Und klug ist der, der dann das nicht nur erkennt, sondern dann auch handelt, wenn er sieht im Spiegel, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit der Frisur oder was auch immer. Also hineinschauen ist gut, aber wichtig ist, daraus dann auch die Konsequenzen zu ziehen. Macht das Sinn, wo diese Briefe doch im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben wurden und wir fast 2000 Jahre später leben? Ja, es macht Sinn. Warum? Weil Menschen sich nicht grundsätzlich geändert haben, weil Probleme in Gemeinden sich nicht grundsätzlich geändert haben und weil die Herausforderungen und Chancen dieselben geblieben sind. Und darum macht es Sinn, dass auch wir auf diese Ermahnung und Ermutigung von damals hören. Die sieben kurzen Briefe sind Teil des Buchs der Offenbarung. Die Offenbarung ist nicht ein abstraktes Buch hineingeschrieben in einen luftleeren Raum. Da hat nicht Johannes, der Jünger von Jesus, am Schreibtisch gesessen, hat sich überlegt, was sage ich denn mal, sondern es war eine ganz konkrete Botschaft, zunächst mal damals an ganz konkrete Menschen. Es ist wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten. Diese Menschen, sie lebten in der heutigen Türkei, ich sagte es schon, gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und sie sind zunächst mal ein Brief an sieben ganz konkrete Gemeinden. Ich lese aus Offenbarung 1, den Vers 11. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Ihr seht hier vorne eine Karte. Diese sieben Gemeinden, sie waren in enger Nachbarschaft zueinander. Ob sie ein Gemeindeverbund waren oder nur lose verbunden, das wissen wir nicht. Aber das werden diese sieben Briefe deutlich machen. Diese Briefe, diese Gemeinden, sie waren alle verschieden. In der einen Gemeinde lief es gut, in der anderen Gemeinde lief es gut und schlecht gleichzeitig, in einer dritten Gemeinde lief es nur schlecht und Jesus wusste das. Und so sind diese Briefe unterschiedlich und wir wollen uns dann in den nächsten Wochen bei jedem einzelnen Brief fragen, hat das was mit uns zu tun? Sind wir so eine Gemeinde wie in Laodicea vielleicht oder eine Gemeinde wie in Sardes oder eine Gemeinde wie in Pergamon oder von allem so ein bisschen? Also jede Gemeinde war verschieden, sie lebten auch in verschiedenen Städten und das macht ja was mit Menschen. Menschen werden geprägt von ihrer Umwelt, auch Gemeinden werden geprägt von ihrer Umwelt. Und wenn die Freie Evangelische Gemeinde Flechtdorf nicht in Flechtdorf wäre, sondern in Titisee-Neustadt, dann wären wir eine andere Gemeinde, weil ihr andere Menschen wärt, weil die Leute da unten anders ticken als die Leute in Waldeck. Das hat was oder das macht was mit uns. Und so war es damals auch, und das werden wir sehen in diesen Sendschreiben. Die Stadt hat oft auf die Gemeinde abgefärbt. Und so ist es wichtig, dass man sich auch immer den Hintergrund anschaut. Auf der anderen Seite hatten sie doch auch viel gemeinsam. Sie lebten in einem sehr engen geografischen Kulturraum und vieles war an den Orten dann doch auch wieder gleich. Wie sah es damals aus in dieser Provinz Asia im Römischen Reich im Jahr 95 nach Christus? Nun, es war eine wirtschaftlich gute Zeit. Der Handel blühte. Handwerk hatte damals einen goldenen Boden und auch die Landwirtschaft blühte. Die Leute waren in der Regel wohlhabend. Klar, es gab Arme, aber so insgesamt ging es ihnen gut. Die Bevölkerung war bunt gemischt. Das, was wir heute so multikulturelle Gesellschaft nennen, das gab es damals. Das war verwirklicht. Das Römische Reich hatte viele Nationen eingeschlossen, viele Länder erobert und es kam zu großen Bewegungen hin und her. Alle sprachen halbwegs griechisch und konnten sich verständigen und so war in Kleinasien so ein Sammelbecken. Viele Bevölkerungsanteile, viele mit Migrationshintergrund, wie wir heute sagen würden, bunt und international. Hättet ihr die Städte damals besucht, dann wärt ihr aus dem Stau nicht mehr rausgekommen. Da standen imponierende Paläste. In jeder Stadt gab es nicht nur einen Tempel, nicht nur fünf Tempel, nicht nur zehn Tempel, viele, viele Tempel von unterschiedlichen Göttern. Es gab an jedem Ort Philosophenschulen. Es gab berühmte Bibliotheken. Diese Gegend war das kulturelle Zentrum des Römischen Reichs damals, nicht Rom, sondern diese Gegend. Und es war das Zentrum des beginnenden Kaiserkultes. Irgendwann war ein römischer Kaiser auf den Gedanken gekommen, ich bin ja nicht nur ein Mensch, ich kann ja auch ein Gott sein. Und dieser Gedanke hatte so langsam Fuß gefasst in der Bevölkerung und irgendwann fingen auch römische Bürger an, von ihrem Kaiser als Gott zu reden und das begann dort. Da standen dann auch Tempel für den Kaiser. Der Kaiser wurde als Gott verehrt. Also eine Hochburg dessen, was wir heute so den Hellenismus nennen, der griechischen Lebensart. Dazu gehörte eine aufgeschlossene und tolerante Geisteshaltung. Ach, du bist Christ? Interessant. Ich hänge Zarathustra an und da drüben haben wir noch einen, der hält's mit Zeus und wir haben auch ein paar Juden und alles wunderbar. Super, ich freue mich für dich, dass du auch einen Gott hast. Toleranz in religiöser Hinsicht. Bis die Christen anfingen, merkwürdigerweise, davon zu reden, ihr Gott sei der einzige Gott. Und alle anderen Götter seien gar keine richtigen Götter, sondern Götzen. Und bis die Christen dann auch anfingen, oder nicht anfingen, den Kaiser zu verehren. Sie weigerten sich nämlich. Christen fielen vor keinem Standbild des Kaisers auf die Knie. Und da, und ihr merkt die Parallele zu unserer Welt, da war es ganz schnell mit der Toleranz vorbei. Solange jeder sagte, mein Gott ist gut und deiner auch, war alles in schönster Ordnung. Aber als die Christen anfingen zu sagen, mein Gott ist gut und deiner ist ja gar kein richtiger Gott, da war es ganz schnell mit dem Spaß vorbei. Und das werden wir in diesen Sendschreiben auch sehen. Das spürt man. Die Christen waren unter Druck geraten. Diesen Gemeinden schreibt Johannes von der Insel Patmos auf. Ihr seht hier ein Luftbild. Johannes war der letzte lebende Jünger von Jesus. Wir wissen nicht, wann er geboren wurde, aber da er mit Jesus schon unterwegs war als erwachsener Mann, gehen die meisten davon aus, er war hoch in seinen 80ern, als er dorthin verbannt wurde. Der Grund war wohl, man wollte seinen Einfluss unterbinden. Das kann man sich ja vorstellen. Der letzte noch lebende Jünger von Jesus, der letzte, der von Jesus erzählen konnte, das war ein wichtiger Mann damals in den Gemeinden. Und die Römer brachten nicht gleich jeden um. Es reichte damals, jemanden da auf so eine einsame Insel zu schicken. Was konnte der da noch anrichten? Nichts. Kein Handy, kein Computer, kein Telefon. Der soll da mal schön weiter vor sich hin leben. Aber da hatten sich die römischen Behörden gründlich getäuscht. Denn genau dort, auf dieser einsamen Insel, in der Verbannung, erreichte das Wort des auferstandenen Herrn seinen Jünger Johannes. Und Jesus zeigte ihm, Kapitel 1, Vers 19, steht das, was ist, das sind die sieben Sendschreiben, und was danach geschehen wird, das ist der Rest der Offenbarung. Und so ist es zwar richtig, dass dieses Buch genannt wird, die Offenbarung des Johannes, so kennen wir das, aber eigentlich ist es die Offenbarung von Jesus. Jesus redet, Jesus spricht zu seinem Jünger durch seinen Jünger. Und Johannes schreibt es auf und verschickt es dann an diese sieben Gemeinden. Diese kurzen Briefe, sie beginnen alle gleich, nämlich mit dem Satz und dem Engel der Gemeinde in Ephesus, Smyrna, Pergamon schreibe. Dies sagt und dann stellt Jesus sich nochmal vor. Was ist damit gemeint? Wer ist der Engel der Gemeinde in Pergamon? Wer ist der Engel der Gemeinde in Flechtdorf? Wir wissen es nicht so richtig, was damit gemeint ist. Die Ausleger sind sich da uneins. Ich glaube, es ist einfach gemeint, es ist der Vorsteher dieser Gemeinde. Engel heißt nicht nur Engel da oben irgendwie, sondern Engel ist im Griechischen ein ganz neutraler Ausdruck. Engel heißt Bote. Ja, ein Engel ist ein Bote. Wenn ich jetzt zum Adrian sage, geh mal bitte zu deiner Mutter und bestell dir einen schönen Gruß, dann ist der Adrian mein Engel, ne? Mein Bote. Und die himmlischen Engel sind halt himmlische Boten. Also ich glaube, mit vielen anderen ist es einfach der Gemeindeleiter gemeint. Der bekommt diesen Brief, weil er die Verantwortung für die Gemeinde trägt. Dass es 7 Sendschreiben sind, deutet wohl an, dass es um Vollständigkeit geht. Also es ist nicht nur eine Botschaft für diese 7 speziellen Gemeinden, sondern für alle Gemeinden zu aller Zeit. Und so lesen wir ja auch diese Botschaft noch als Botschaft für uns. Und es geht um das, was der Geist den Gemeinden sagt, zu enden, nämlich diese Merksprüche alle. Und wir tun gut daran, in unserem Leben und als Gemeinde auf das zu hören, was Gottes Geist uns zu sagen hat. Jedenfalls, wenn wir es ernst meinen, dass wir Jesus nachfolgen und gehorchen wollen. An dieser Stelle werfen wir einen näheren Blick auf Jesus, so wie er sich selbst in der Offenbarung vorstellt. Ich lese aus Offenbarung 1 die Verse 12 bis 16. Johannes schreibt, da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, leuchtend weiß wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner Rechten hatte er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Vielleicht habt ihr schon ein Bild vor Augen, falls nicht, habe ich euch eins mitgebracht, so wie ein Künstler sich das vorgestellt hat. Wir schauen uns diese Verse an, weil die sich in den Sendschreiben widerspiegeln. Jesus stellt sich den Gemeinden vor, jeweils mit einem Teil dieser gewaltigen Selbstvorstellung. Und hier wird deutlich, der Brief, der an diese Gemeinden geht, ist ein Brief des auferstandenen, mächtigen, allmächtigen, eines Tages wiederkommenden Herrn. Es ist der Brief dessen, dessen Augen alles durchdringen. Es ist der Brief dessen, aus dessen Munde ein feuriges Schwert kommt. Es ist der Brief dessen, der die Macht hat, Gericht zu sprechen. Es macht ja einen Unterschied, wer einen Brief schreibt, oder? Schon. Wir werden eines Tages einen Brief als Gemeinde bekommen, wenn irgendwann in der Gemeindeverwaltung mal die Zahlen endlich addiert hat, und dann wird man uns auffordern, die Anliegerbeiträge hier zu bezahlen. Und dann werden wir das machen. Warum? Weil der Brief von der Behörde kommt, die das Recht hat, uns dazu aufzufordern. Jetzt könntet ihr ja auf die Idee kommen, sag mal, der Marc könnte auf die Idee kommen und schreibt uns auch so einen Brief und schreibt uns, liebe Freievangelische Gemeinde Flechtdorf, ich hätte gerne 5.000 Euro Anliegerbeiträge. Herzliche Grüße, Marc Weidemann. Bezahlen wir dann auch? Der Jörg schüttelt den Kopf. Nee, Marc, macht keinen Sinn. Also schreib den Brief, wenn es dir Spaß macht, aber wir bezahlen nicht. Warum? Was ist der Unterschied? Der Brief lautet vielleicht wörtlich gleich. Der Unterschied ist, der eine darf ihn schreiben, also da hinten die, und der Marc darf ihn nicht schreiben. Also er darf ihn schreiben, aber es nützt nichts. Also, wenn wir einen Brief bekämen von Jesus, persönlich adressiert an die Freie Evangelische Gemeinde Flechtdorf, das hätte doch Gewicht, oder? Den würden wir doch nicht einfach weglegen. Und so geht es den Gemeinden damals. Der auferstandene Herr schreibt einen Brief an die Gemeinde in Thyatira und in Sardes. Und hier geht es für die Gemeinden um das Urteil ihres Herrn über diese Gemeinde. Und bevor wir uns das näher anschauen, ziehe ich mir meine Jacke an und ihr ahnt, was kommt, ne? Mein Tipp für alle, die hier sitzen und frieren, es gibt auch lange Unterhosen. Habt ihr schon gewusst? Ja. Ja, ne? Ich hatte in Dillenburg in der Gemeinde einen Mann, der behauptet, immer lange Unterhosen müsste man in allen Monaten tragen, die ein R haben. Könnt ihr ja mal kurz ausrechnen und überlegen. Es fängt im September an und geht bis April. Das fand ich immer ein bisschen übertrieben. Aber so, aber wir reden jetzt nicht weiter über Unterhosen. Ich gehe davon aus, ihr könnt euch auch in der Kälte konzentrieren. Also, es geht hier um das Urteil des auferstandenen Herrn über seine Gemeinde. Sie sind der Leib von Christus und er ist ihr Haupt. Und Jesus macht hier keine unverbindlichen Vorschläge, sondern er spricht in der Autorität des kommenden Richters. Und wenn er wiederkommt, dann wird er Recht sprechen. Und wehe dem, der dann noch, dem er dann sagen muss, ich habe wider dich. Und wie gut, wenn jemand mit Paulus in Römer 8, Vers 31 dann sagen kann, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und immer wieder die Frage an jeden persönlich, kannst du das so sagen, dass Gott für dich ist? Und auch für uns als Gemeinde immer wieder die Frage oder die wichtige Frage, dass wir uns fragen, sind wir mit dem, was wir als Gemeinde tun, wie wir Gemeinde leben, noch auf einem guten Weg? Ist Gott noch für uns? Oder müsste Gott uns dann auch sagen, oder Jesus, ich habe gegen dich? Und so sind diese sieben Schreiben Seelsorge des Herrn der Gemeinde an seiner Gemeinde. Nochmal in dem Bild vom Arzt. Gutes wird gelobt, Schlechtes wird angesprochen und der Arzt schlägt eine Therapie vor. Und so sind diese Schreiben nicht das Schlussurteil von Jesus. Keine dieser Gemeinden hört von Jesus, jetzt ist es endgültig vorbei. Auch die Gemeinden, die gar nicht gelobt werden, haben eine Chance umzukehren. Und ihnen verspricht Jesus dann, es gibt eine gute Zukunft für dich, wenn du auf den richtigen Weg umkehrst. Ein anderes Bild, sie sind wie ein blauer Brief in der Schule. Ich muss erst mal fragen, gibt es das noch? Gibt es in der Schule noch blaue Briefe? Nee? Ah, ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Also bei mir damals gab es das noch und ich habe auch mal so einen blauen Brief bekommen, wobei, wenn ich ihn bekommen hätte, wäre es ja gut gewesen, da ging ja an meine Eltern. So, was stand in so einem blauen Brief drin? Sehr geehrte Frau Mankel, sehr geehrter Herr Mankel, wir müssen Ihnen mitteilen, die Versetzung Ihres Sohnes Gerd ist gefährdet. So stand das da drin. Das war nicht so angenehm, wenn man so einen Brief bekam, aber letztlich war es gut. Also in diesem Jahr hat mich dieser blaue Brief gerettet, weil nämlich meine Eltern dann Druck gemacht haben. Also ich war so ein Schüler, also freiwillig habe ich nie gelernt, ne? Und dieser Druck führte dann dazu, dass es dann, oder dass ich in dem Jahr versetzt wurde. Also es war nicht schön, aber es war gut. Es ist nicht schön, wenn der Arzt zu einem Patienten sagt, Sie müssen ganz dringend aufhören, so viel rumzusitzen, sonst enden Sie mit einem Herzinfarkt. Das ist nicht schön, aber es ist gut, wenn der Arzt das dann sagt. Also, so sind diese Briefe zu verstehen. Seelsorge, aber schon auch für die ein oder andere Gemeinde so ein richtiger Schuss von Bug. Ich glaube, es ist kalt genug. Ja, und es ist Gnade auch für uns, wenn Jesus uns auch so einen Zwischenbescheid gibt. Das wollen diese sieben kurzen Briefe jedenfalls sein. Und deswegen die Frage in den nächsten Wochen an dich persönlich, an uns als Gemeinde, wo und wie trifft uns das? Wo und wie finden wir uns da wieder als Gemeinde? Wo ich als einzelner Christ? Was ist dran für uns, für mich? Aber vor allen Dingen die Frage, wollen wir uns da sagen lassen? Sind wir bereit zuzuhören? Es soll auch Leute geben, die wissen, dass sie krank sind und die trotzdem nicht zum Arzt gehen, weil sie das gar nicht hören wollen. Weil sie denken, solange ich das nicht höre, wird es nicht so schlimm sein. Ihr wisst, das ist natürlich falsch. Jesus redet mit uns. Liebevoll, aber je nachdem auch deutlich. Diese Briefe, ganz kurz, sie sind einheitlich aufgebaut. Jesus stellt sich nochmal vor. Johannes bekommt den Befehl zu schreiben. Es gibt eine Bestandsaufnahme. Jesus sagt oft, ich kenne deine Werke. Dann wird die Gemeinde entweder gelobt, oder sie bekommt ein Mahnwort mit einer Verheißung und je nachdem auch mit einer Drohung und am Schluss ein Merkspruch. Ich habe eine bisschen griffigere Gliederung dann für alle sieben Schreiben gewählt, was gut ist, was schlecht ist, was dran ist und was Zukunft ist. Und ich verspreche euch nach den 8 Wochen, das werdet ihr wissen. Die Gliederung, was gut ist, was schlecht ist, was dran ist und was Zukunft ist. Und dann werden wir sehen, es gibt Unterschiede. 2 Gemeinden werden nur gelobt, aber wir machen ein kleines Quiz draus. Welche beiden Gemeinden werden nur gelobt? Ja, ich merke schon, es ist dran, dass wir uns damit beschäftigen. Also, soll ich euch verraten? Ja, ich verrate es euch. Steht ja auch in der Zusammenfassung, ist ja Quatsch, wenn ich da jetzt ein Geheimnis draus mache. Also Smyrna und Philadelphia, sie werden nur gelobt. Eine Gemeinde wird nur kritisiert, das ist die Gemeinde Laodicea. Die Gemeinde in Sardes ist insgesamt schlecht, aber so ein paar werden dann doch gelobt. Und die anderen drei Gemeinden, da gibt es Gutes und Schlechtes miteinander. Und hier wird deutlich, Jesus kennt seine Gemeinden dann auch wirklich, so wie er auch jede freie evangelische Gemeinde kennt. Die Gemeinde in Flechtdorf ist anders als die Gemeinde in Berndorf und die Gemeinde in Berndorf ist anders als die Gemeinde in Bad Arolsen. Jede Gemeinde braucht anderes und deswegen ist es gut, wenn wir jeder für sich dann auch hören und nicht für die anderen mithören. Und jede Gemeinde muss kämpfen und siegen. Nochmal zurück zur Einführung, der Druck hatte zugenommen. Christen wurden bedrängt. In einer dieser Städte saßen auch schon Christen im Gefängnis. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man dranbleibt, dass man am Ziel ankommt. Und deswegen wird jede Gemeinde aufgefordert zu kämpfen. Und dir wird zugesagt, wenn du kämpfst, wirst du dann auch siegen. Das machen die Merksprüche dann deutlich. Ich hoffe, ihr habt gemerkt oder mitbekommen, dass wir spannende Wochen vor uns haben. Was werden wir sehen, wenn wir in diesen Spiegel hineinschauen? Was wirst du sehen für dich persönlich? Was hat Jesus uns als Gemeinde in Flechtdorf zu sagen? Was ist in unserer Gemeinde gut? Worüber können wir uns von Herzen freuen? Was ist schlecht und müssen wir anders machen? Was ist dran in der unmittelbaren Zukunft? Und was wird diese Zukunft bringen? Und ich lade euch ein, in den nächsten Wochen, lasst uns hören auf Jesus, der auch unsere Gemeinde in seiner Hand hält, der uns liebt und der aus Liebe vielleicht auch Dinge ansprechen muss, die nicht so gut sind, damit wir die Weichen noch stellen können, damit der Gemeindezug in die richtige Richtung fährt und dann auch am Ziel ankommt. Und dafür wollen wir beten und sobald es geht, bitte im Stehen. Herr, wir brauchen dein Wort und immer wieder auch Trost aus deinem Wort, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben. Und danke, dass dein Wort uns auch tröstet und dass dein Wort uns auch an dieser Stelle ja einfach deinen Trost zuspricht. Herr, wir brauchen aber nicht nur Trost, sondern da, wo wir auf falschen Wegen unterwegs sind, brauchen wir auch Korrektur. Für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Herr, wir wollen dir dienen. Wir wollen Gemeinde bauen, so wie du das gerne willst, aber wir schaffen das natürlich nicht vollkommen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind begrenzt. Aber du bist es nicht. So danken wir dir für diese Briefe, die wir jetzt dann in den nächsten Wochen uns anschauen können. Danke für das Gute, was wir auch in unserer Gemeinde entdecken werden. Wir werden aber auch aufmerksam gemacht werden auf Dinge, die dir nicht gefallen. Und dann wollen wir uns dem stellen. Und danke, dass du damals keine Gemeinde aufgegeben hast, dass du heute keine Gemeinde aufgibst. Danke für die lange Segensgeschichte unserer Gemeinde hier vor Ort. Und danke, dass wir aus deinem Wort wissen dürfen, solange wir dir treu sind, wirst du uns auch weiter segnen und für andere zum Segen setzen. Und dafür loben wir dich. Amen. Ich trete jetzt mal ab und dann gucken wir mal, was passiert.